Und wieder mal auf Start drücken.
Ich gleich.
Hallo und grüß euch bei der 10. Folge von Ich gleich. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause.
Jubiläum, Marc.
Ja, Jubiläum, gleich ja, das Gute, David.
Gratuliere. Kriegen wir einen Kuchen.
Jetzt habe ich nicht einmal bei der 10. Folge ich nicht einmal vorstellen dürfen. So schnell
bin alles ich ändert sich.
Alles ändert sich. Eben, es wird die letzte Folge sein vor der Sommerpause, weil wir werden in seine kreative Schaffenspause nehmen.
Der Marc geht wandern.
Genau, der Marc hat vielleicht wandern gehen, der David wird Kinder hüten, was man so alles tut im Sommer. Und nein, vor allem werden wir uns zusammen auf eine Pizza treffen und nochmal über das Konzept reden und schauen, wie wir noch gestärkt in den Herbst zurückkommen. Ja.
Ob wir zurückkommen.
Ob wir zurückkommen, eben, genau.
Vielleicht entscheiden wir, dass wir besser
was,
lassen. Ich muss stattdessen noch eine Pizza essen.
Ich glaube.
David, ich hoffe, du hast eine schöne Woche gehabt. Ich weiß, du hast eine schöne Woche gehabt. Du hast nämlich eine Praktikantin im Planetarium oben.
Ja, genau. In die Lisa Niederbrunner vom Realgymnasium, Cusanus-Gymnasium Bruneck bei mir gehabt. Ganz, ganz spannend. Der war eben bei mir im Planetarium, hat mir wie ein geholfen und die haben ergriffen, den Social Media Account vom Planetarium ein bisschen gehackt und auf Vordermann gebracht. Unter anderem hat sie auch ein Raketenauto gebaut und sich auf den Spuren von Max Valier begeben. Das Spannende an der Lisa ist aber, sie ist Teil von einer Astro-Gruppe am Cusanus-Gymnasium in Bruneck, also eine Gruppe, die sich in der Freizeit mit Astronomie beschäftigt und sehr aktiv ist und beim Christoph Wiedemeyer, beim Physiklehrer. Und das Spannende ist, da habe ich sie eben interviewt in der Zeit, wo sie eben bei mir da ist, über ein sehr spannendes Forschungsprojekt, was sie angetrieben haben. Sie haben nämlich, ihre Gruppe hat einen variablen Stern entdeckt, einen bis dato unbekannten variablen Stern, und dass die Geschichte mit extremer Dramatik verbunden ist, Marc, sei noch nie sie eben auch gefragt, habe ich eben herausgefunden, und ich denke, das kann man jetzt kurz unhochen. Viel Spaß.
Ich gleich.
Ja, neben mir sitzt jetzt die Lisa Niederbrunner im Planetarium Südtirol. Macht gerade ihr Schülerpraktikum da bei uns. Und die Lisa ist ja sonst sehr aktiv im astronomischen Bereich, auch in ihrer Schule vom Cusanus-Gymnasium in Bruneck, weil die Lisa ist da beteiligt an in der Astro-Gruppe, wie sie mir erzählt hat, wie sie eigentlich auch gleich erzählen wird. Lisa, magst du zu mir erzählen von der Astro-Gruppe? Was macht es da?
Also geleitet wird die von Christoph Wiedemeyer. Und dort direkt ist den Schüler mit, was sie sich eben für Astronomie, Astrophysik interessieren. Wir haben ein schuleigenes Teleskop, was eine halbe Stunde von unserer Schule entfernt ist. Und da verbringen wir ein paar Nächte und beobachten.
Und das macht es auch außerhalb von der Schulzeit praktisch?
Genau, also keine Matura-Punkte, keine Noten.
Alles ganz ehrenamtlich?
Genau.
Das ist wirklich ein Hobby?
Theoretisch, also wirklich den da mit, was sie sich
was
interessieren.
Und das macht nicht gleich, kann nicht gleich durchs Teleskop schauen, wie man sich das so vorstellt, nicht, dass man ein bisschen die Planeten anschaut und dann geht es wieder heim, sondern es macht es da wirklich seriöse Wissenschaft, wie es auch bewiesen habt beim Preis für Jugendforscht, den es gewonnen habt, du zusammen mit deinen zwei Kollegen, wenn du mal sagst, wie sie heißen.
Also der Dominik Moser und die Vera Oberhauser.
Also ich habe es da gewonnen, einen Preis, der ausgeschrieben worden ist, auf welchem Bereich, also wer hat da alles mit dir können?
Also Graubünden, eben Trentino, Südtirol und Österreich.
Und es ist als Sieger hervorgegangen, mit einem sehr coolen und sehr dramatischen Projekt, wie du mir erzählt hast. Also nächstes Mal, was ist da die wissenschaftliche Seite? Und dann werden wir über das Menschliche reden. Aber was genau ist da konkret beobachtet worden?
Also vor einem Jahr, im Februar, haben wir als Astrogruppe einen Stern beobachtet, an dem eben ein Planet vorbeiziehen sollte. Jetzt, die Beobachtung selber ist fehlgeschlagen, aber in den Bildern eben war zufälligerweise ein variabler Stern drin. Der, was da nicht verzeichnet war, also theoretisch haben wir einen variablen Stern entdeckt. Und analysiert haben wir die Daten erst im Sommer und zusammen ist der Stern eben nicht mehr zu sehen. Deswegen haben wir eben die Beobachtung auf Herbst verlegt.
Die Nachbeobachtung im Prinzip.
Genau, also okay. Wir haben es eben noch gewählt, die Priorität suchen und schauen auszufinden und auch die Amplitude, mit welcher, wie stark eben die Helligkeit eben variiert.
Mhm. Und das habt ihr dann beobachtet und auch ziemlich seriös ausgewertet, habe ich gesehen. Also was ist, also zunächst einmal variable Sterne, es ist interessant auch zu wissen, dass Sterne eben überhaupt variabel sein. Also man denkt oft, die sind sehr konstant und ruhig und man sieht sie oft so, wie sie flackern, aber damit ist das nicht gemeint, die Variabilität. Ne? Also Sterne sind unterliegen intrinsischen Helligkeitsänderungen, die auf verschiedene Effekte zurückzuführen sein.
Genau.
In einem Fall, warum beändert ein Stern, den ihr gesehen habt, die Helligkeit?
Also insofern ist er extrinsisch veränderlicher, das haben wir eben erst später herausgefunden. Und zwar ist der selber nicht, eben verändert er selber nicht die Helligkeit, sondern es ist ein bedeckungsveränderlicher. Das heißt, es sind zwei Sterne, die müssen sich regelmäßig eben umkreisen und bedecken. Theoretisch passieren da Sonnenfinsternissen regelmäßig.
Mhm. Okay, und weil die Sterne praktisch oftmals sind, sie zusammen zu sehen und dann ist leider auch nicht zu sehen, weil sich der eine hinter dem anderen versteckt im Prinzip.
Genau.
Also okay.
Ja.
Und die umkreisen sich, wie schnell umkreisen sich die?
Also eben, wir haben auf eine Periode von 9,6 km, also ziemlich schnell.
9,6 Stunden.
Ja,
9,6, ist ziemlich schnell.
Ne? Ist ziemlich schnell, ja.
Also das heißt, ist auch, weil wenn man jetzt denkt, die Erde umkreist die Sonne in einem Jahr, ne? Also muss der eine Sterne, die müssen sehr nah beieinander sein. Ne? Genau. Ich habe es sogar geschrieben, sie sind so nah beieinander, dass sie sogar eine einheitliche Hülle haben.
Ja, wir haben gesagt, sie küssen sich, also dort ist auch ein Masseaustausch eben vorhanden.
Also zwischen den zwei Sternen tauschen sich gegenseitig Masse aus. Okay. Interessant, nicht? Dass es erstens mal so überhaupt sowas gibt. Super, dass ihr das herausgefunden habt und studiert habt. Wir werden in unseren Shownotes vom Podcast werden wir natürlich auch direkt auf die Homepage von Astro Cosanus Gymnasium verlinken. Weil jetzt habt ihr ja einen ganzen Bericht,
Bericht
geschrieben. Aber eben, was ist das Dramatische eigentlich? Also was viele nicht wissen, es gibt eine Datenbank, wo man seine ganzen Entdeckungen, sei es jetzt bei variablen Sternen, wie auch Asteroiden und so weiter, wo man das publizieren und veröffentlichen kann, wo man sagt, wir haben das entdeckt und so weiter. Und das gibt es natürlich immer für variable Sterne, wie gesagt. Ja, und das habt ihr jetzt getan, aber was ist passiert?
Wir haben das gewählt in Jänner melden, haben natürlich die ganzen Daten vor uns gehabt, haben die unsere Analyse, was wir auch davon eben gehabt. Jetzt haben wir aber gesagt, man kann bis morgen warten, jetzt ist der die letzten paar hundert Jahre unentdeckt geblieben, also warum nicht den ganzen Tag auch noch? Da wird zwar noch am nächsten Tag mir gewählt hinstellen, was ist mit ihm gesagt, er war auch schon drinnen.
Von einem Tag auf den anderen.
Wirklich im Vorabend haben drei andere Astronomen von Assassin Project eben den in getan.
Assassin, das klingt nach Killer. Das war ein Killer-Move praktisch von ihm. Ja, Assassin ist, glaube ich, was ist eine Himmelsdurchmusterung? Oder was machen
ja, also das ist durch ein spezieller Supernova in Himmel.
Mhm. Und die haben also so viele, die haben riesige Datenmengen und die haben
es einfach zufällig. Ja, Teleskope 20 weltweit und ich glaube, sie fotografieren in einer Nacht den kompletten Himmel. Einmal,
und wegen einem Tag, und das, du hast mir eben gesagt, es hätte keinen Unterschied gemacht, das am gleichen Tag in Initiativen oder am nächsten Tag. Und das hat es einfach gleich mir gewesen wahrscheinlich.
Wir waren mir da und haben gedacht, so wirklich.
Das macht es jetzt nicht mehr aus.
Die Poststunde macht es wirklich nicht aus.
Also brutale Dramen spielen sich auch in der Wissenschaft, wie ihr es merkt. Man gewinnt ja in dem Sinn keinen Geldpreis und nichts, aber es wäre halt natürlich Ruhm und Ehre gewesen.
Ja, natürlich. Also der Name neben den Sternen zu stehen war schon
super gut.
Ja.
Es gibt ja noch viele Sterne, nicht, was denke, aber es wird ja allemal schwierig. Also man muss ja mal betonen, wie schwierig das überhaupt ist, heute noch einen unbekannten variablen Stern zu entdecken, weil es eben die ganzen...
Für Amateure sicherlich.
Ja, ich hoffe, es gibt doch noch mal eine andere Möglichkeit. Habt ihr mit der anderen Gruppe noch mal Kontakt aufgenommen?
Wir haben Kontakt aufgenommen und sie haben auch eben gefragt, ob wir eventuell Lust hätten, mit ihnen zusammenzuarbeiten, an Daten auswerten.
Okay, also sie seien sich bewusst, dass es existiert praktisch, dass es eigentlich vor ihnen kommen war, sozusagen. Okay. Haben sie eigentlich keine Rückmeldung gegeben vom Persönlichen her? Oder?
Aber sie haben schon gesagt, so, ja, tut ins Lot und das natürlich ist enttäuschend, aber wir sollten den mutigen lernen und sie finden das halt extrem cool, dass wir eine kleine Gruppe sind, was sie denn gefunden haben überhaupt.
Ja, finden wir auch extrem cool, muss ich sagen, nicht, dass vor allem so ein Weltniveau eigentlich schon bereits in der Schule gemacht hat. Du gehst jetzt Vierte, kommst jetzt in die Fünfte. Genau. Du hast mir gesagt, du weißt schon nicht, was danach tust, aber
nein.
Okay. Ich hoffe, du bleibst der Astronomie irgendwo erhalten. Nicht? Ja, wir sagen Gratulation, nicht? Also von unserer Seite, von der Marc, mein Kollege Kumpan ist jetzt nicht da im Planetarium, das sei ich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr zu sehen, finde ich. Und alles Gute weiterhin, dir und der Vera und dem Patrick. Und ja, vielleicht, wenn es nochmal so einen Stern findet, sagst Bescheid, wir laden die ein. Die findet man auf die Social-Kanäle auch irgendwo?
Wohl, also auf Instagram bin ich ganz aktiv, Astraeus.
Astraeus?
Mhm, mit Zeit zum Schluss.
Mit Zeit zum Schluss, okay. Ja. Na, werden wir das verlinken, nur im Fall, dass man dir auch folgen kann. Danke, Lisa. Alles Gute.
Danke.
Und ja, clear skies.
Ich gleich.
Wow, also ich finde es super, wenn sich junge Leute schon mit Wissenschaft befassen und also wirklich gratuliere Lisa und ihr Team. Also es ist zach, was eigentlich da zwar passiert ist, dass eigentlich da im letzten Moment sozusagen
die Entdeckung voller Nose weggeschnappt
wirklich,
worden ist.
Die Entdeckung gell? Einfach wirklich peinhart, also es ist wirklich zach. Und das in einem jungen Alter, aber bitte seid stolz auf das, was erreicht
habt. Ja, absolut,
weil,
absolut.
Das ist wirklich sehr toll.
Wahnsinn.
In dem Sinn kann ich gleich sagen, ich dachte eigentlich gleich zum Wissenschaftspreis, Citroën Wissenschaftspreis vorschlagen. Leider braucht es da eine Forschungstätigkeit von mindestens 15 Jahren, eine Forschungserfahrung von mindestens 15 Jahren. Aber und er wäre mit 15.000 Euro dotiert. Deswegen leider kann man in dem Fall noch nicht vorschlagen.
Meldet sich in 15 Jahren.
Aber wer auch immer sich für den Citroën Wissenschaftspreis bewerben will, das geht bis zum 30. August und ich glaube, gute Forscher hat das Land und deswegen sollen sich gleich die richtigen Leute auch bewerben. David,
wir haben zwei Highlights,
wir haben zwei
Highlights, Lisa.
Ja, unser Highlight war unser Betriebsausflug.
Ja, spannende Geschichte, nicht, Marc? Oder?
Ja, überhaupt, weil wir beide wieder gut zurück sind. Also keiner von uns ist in irgendeiner Kühlkammer geblieben.
Das neue Ausstellungsobjekt.
Das neue Ausstellungsobjekt. Ich meine, bei mir habe ich mir nicht so viel Sorgen gemacht, aber bei dir.
Kühl halt jetzt frisch.
Nein, der David und ich waren nämlich in der Woche im Archäologiemuseum.
Beim Ötzi.
Beim Ötzi zu Gast.
Genauer gesagt, beim Leibarzt vom Ötzi.
Genau, und zwar waren wir wirklich haben wir neben der Kammer vom Ötzi ein Gespräch mit dem Oliver Peschel aufgenommen, der Pathologe vom Ötzi ist. Und das war überaus interessant. Ich glaube, am besten hören wir gleich rein, oder David?
Jawohl, los geht's.
Oliver Peschel beim Ötzi.
Ist gleich.
Wir sind im Archäologiemuseum in der neuen Lounge eingerichtet. Danke für die Gastfreundschaft ans Archäologiemuseum mit dem Dr. Oliver Peschel, der da bei uns sitzt, der Pathologe vom Ötzi, oder? Also ein der Leibarzt eigentlich vom Mann aus dem Eis. Und wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch. Hallo Peschel, wenn wir gleich anfangen dürfen, wie kann man sich so die Arbeit vom Leibarzt des wohl berühmtesten Mumie der Welt vorstellen? Was zählt da zum Tagesgeschäft sozusagen?
Also das Tagesgeschäft ist ja jetzt nicht ein Alltagsgeschäft, das jeden Tag fünf Tage die Woche stattfindet und über 20 Tage im Monat, sondern das Geschäft ist ja eigentlich schon ein episodisches, nämlich eben zusammen mit dem ganzen Konservierungsteam immer drauf zu schauen, dass es dem Ötzi gut geht und dass er keine gesundheitlichen Probleme hat. Und die gesundheitlichen Probleme, die man sich so vorstellen könnte, die er haben könnte, wäre halt, dass die Eisschicht verloren geht, dass die Haut freiliegt, dass die Haut dann austrocknet, dass es über die Haut zu einer bakteriellen Besiedelung kommt, dass es zu einer Pilzkontamination kommt oder dass es überhaupt durch den Flüssigkeitsverlust zu einem starken Austrocknen und damit zum Zerfall des gesamten Gewebes kommt. Denn das ist ja das eigentlich hochcharakteristische am Ötzi, dass wir ja hier eine Mumie haben, die zwar über 5000 Jahre alt ist, aber die vom Gewebeerhalt so spektakulär gut ist, weil sie eben über 5000, weitestgehend wahrscheinlich über die längste Zeit dieser 5000 Jahre sehr gut gekühlt, eingefroren, beziehungsweise einfach vor einem eigenen Wasserverlust geschützt gewesen ist. Denn das ist ja der Hauptgrund. Wir bestehen zu 70% aus Wasser. Und wenn wir das Wasser von uns einmal wegnehmen, dann ist schon einmal ganz wenig übrig. Dann, davon ist ein guter Teil dann Knochen. Und der Rest, das ist dann immer allzu viel. Und dass das erhalten ist mit den ganzen Strukturen, die man da auch noch gefunden hat, das ist ja das Besondere und das Faszinierende am Ötzi.
Das heißt, es reicht also nicht, leider, den steckt man in eine Kühlzelle und der läuft dann und fertig. Aber es muss wirklich sehr penibel darauf geachtet werden, dass die Bedingungen genau so sein wie unterm Eis im Prinzip.
Es ist letztlich, kann man sich es ungefähr so vorstellen, dass es, ich meine, man muss gar nicht lang nachdenken, was die optimale Konservierung für den Ötzi ist. Man muss bloß überlegen, wie war es denn die letzten 5000 Jahre? Weil es gibt weltweit keine einzige Mumie, die so gut konserviert ist wie der Ötzi. Also ist das, was gewesen ist, optimal nach unserem Wissensstand. Ergo müssen wir versuchen, diesen Zustand, den er 5000 Jahre lang gehabt hat, so optimal wie möglich zu kopieren, damit wir ihn weiter über möglichst lange Zeit so gut erhalten, wie er die letzten 5000 Jahre erhalten worden ist. Unter den zwei anderen Bedingungen, die er jetzt hat, nämlich Bedingung 1, er soll ja sichtbar sein. Er liegt ja hier zwei Stockwerke tiefer und die Leute sollen ihn anschauen können. Wenn er komplett unter einer Eisschicht wäre, dann könnte ihn keiner anschauen. Und die zweite Bedingung ist, dass man einen Zugriff hat auf ihn, wenn es um wissenschaftliche Untersuchungen geht. Weil da sieht man ja, was allein die letzten 25 Jahre gebracht haben an Informationen. Und man hört ganz oft, ja, an dem Ötzi ist doch schon alles untersucht. Sicher, es ist ganz, ganz viel untersucht, was man in den letzten 25 Jahren hat untersuchen können. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wir wissen heute noch nicht, was wir in 25 Jahren untersuchen werden können. Genauso wenig, wie man 1991 eine Idee davon hatte, was wir heute für eine phänomenale Bildgebung haben, wie weit die Molekulargenetik ist, mit der man feststellen kann, hat er jetzt eine Borreliose gehabt oder nicht, er hat ein Helicobacter pylori. Das wäre vor 25 Jahren alles noch vollkommen undenkbar gewesen, das in irgendeiner Weise zu erkennen. Und ich denke mal, dass der wissenschaftliche Fortschritt sich schon ein bisschen abflachen wird. Das wird nicht mehr ganz so rasant verlaufen. Aber wir werden sicherlich in 25 Jahren bedeutend mehr in der Bildgebung, bedeutend bessere Möglichkeiten haben und auch in der molekularen Medizin bedeutend bessere Möglichkeiten, als es heute der Fall ist. Und deswegen muss man ihn so gut wie möglich erhalten.
Wenn Sie jetzt in den letzten Jahren sagen würden, was war für Sie sozusagen der kritischste persönliche Moment mit dem Ötzi, was die Konservierung anbelangt? Hat es da eine Episode gegeben, die Ihnen jetzt in Erinnerung ist?
Also ich bin ja jetzt noch nicht so lang. Es ist seit 2016, ich glaube 2015 haben wir angefangen. Da hatte ich ja noch ein Jahr überlappend mit dem Dr. Egarter Fiegel, genau. Wo wir es gemeinsam gemacht haben. Und seit 2016 bin ich jetzt im Wesentlichen hauptverantwortlich zusammen mit dem Konservierungsteam und mit den Konservierungstechniken und der Frau Dr. Tauber aus der Pathologie hier am Krankenhaus in Bozen. Und in der Zeit, muss ich jetzt sagen, hat es Gott sei Dank noch keinen kritischen Event gegeben. Das wäre jetzt auch schlimm, wenn es jetzt gleich am Anfang schon ganz kritisch werden würde. Aber was mir jetzt als besonders eindrücklich in Erinnerung ist, das muss ich sagen, denn das war schon deutlich früher, das war nämlich 2010 oder 2011, da war ich dabei, als die Gewebeproben aus dem Magen entnommen worden sind. Da hat mich der Dr. Egarter Fiegel noch mit dazugeholt, weil er gesagt hat, du hast auch viel Erfahrung mit den ganzen Obduktionstechniken und allem Sonstigen und hast nicht Zeit und Lust, da mitzukommen. Und das habe ich natürlich gehabt, sowohl die Zeit als auch die Lust, weil wann hat man solche Gelegenheiten schon? Und dann haben wir eben unten in der Kühlzelle ist der Ötzi angetaut worden und dann ist der Magen eröffnet worden und dann sind Gewebeproben und Inhaltsproben aus dem Magen herausgenommen worden. Und das war schon, das ist schon was ziemlich Beeindruckendes, das muss man schon sagen, zumal man den Magen ja ganz am Anfang gar nicht gesehen hat. Das war ja auch in den ersten CTs, hat man nicht erkannt, dass der Magen ist und dass der Magen ein gefüllter Magen ist. Da hat es auch erst bessere Aufnahmetechniken dafür gebraucht, um zu erkennen, Moment einmal, da ist ja Magen da. Was tatsächlich ungewöhnlich ist, weil bei dieser Art der Mumifikation ist es in der Regel so, dass gerade der Magen-Darm-Trakt einfach vollkommen kollabiert. Also der sinkt völlig in sich zusammen und das sintert so zusammen, dass man da eine Lichtung, also eine Darmlichtung, eigentlich kaum noch erkennen kann. Und beim Magen, wenn der Magen leer gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich auch keine Magenlichtung mehr erkennen können und auch nicht mehr rekonstruieren können, weil es dann so zusammensintert und ineinander übergeht, dass man da ein Lumen, also eine innere Öffnung, gar nicht mehr darstellen kann. Und das ist in der Regel der Fall. Deswegen hat man wahrscheinlich auch am Anfang gar keine Idee davon gehabt und dran gedacht, da könnte ja noch ein Magen sein. Und was man nicht auf dem Schirm hat, das sucht man auch nicht. Ja. Und das ist ein klassischer wissenschaftlicher oder überhaupt klassischer Effekt in der Medizin. Man sieht das, was man erkennt und womit man rechnet und was man zu wissen glaubt. Aber das, was man nicht erkennt, was man nicht erwartet, das entgeht einem ganz, ganz häufig. Und das gibt es in vielen medizinischen Fachrichtungen, ist das eine allgemeine Erfahrung, die sich immer wieder zeigt. Das ist, glaube ich, ein ganz allgemeines menschliches Problem. Wenn ich in den Wald gehe und rechne nicht damit, dass es irgendwo Schwammerl gibt, dann werde ich wahrscheinlich keine finden. Yeah. Aber wenn ich jetzt zum Schwammerl suchen gehe und darauf programmiert bin, dass ich möglichst viele von den Dingern finde, dann werde ich viel mehr finden als irgendeiner, der nur so durch den Wald schlürft und von A nach B gehen möchte.
Ja. Was mich auch interessiert, die Pfeilspitze, ne? Wurde auch lange übersehen, oder? Das wundert man eigentlich. Also ich denke mir immer so, CT-Scan oder Röntgenverfahren, bildgebende Verfahren, die sollten es ja eigentlich sofort finden können. Das wurde aber wirklich, glaube ich, recht lange nicht gefunden, diese Pfeilspitze im Rücken.
Pfeilspitze ist 2001 gefunden worden. Und es gibt Röntgenbilder, die sind schon älter als 2001. Und wenn man weiß, dass da eine Pfeilspitze ist, dann sieht man sie auch. Aber da kann man sich heute so leicht lustig machen drüber. Ich kann da durchaus eine eigene Erfahrung beisteuern, weil ich eine ganz typische Erkrankung bekommen habe, nachdem ich angefangen habe, nach der Ausbildung zum Arzt. Habe ich dann angefangen, die Ausbildung zum Facharzt für Gerichtsmedizin zu machen. Da seziert man viel. Wenn man seziert, schneidet man ins Gewebe, insbesondere zum Beispiel auch in Lungen hinein. Und die Tuberkulose ist bei uns eine zunehmend häufiger wieder auftretende Erkrankung. Und ganz viele von mir und meinen Kollegen haben durch die Sektionstätigkeit eine Tuberkulose, was an sich bei einem jungen und gesunden Menschen, der nicht HIV-positiv und nicht drogenabhängig ist und keinen Migrationshintergrund hat, extrem ungewöhnlich ist. Mhm. Und ich habe also Gewicht abgenommen, obwohl ich ordentlich gefressen habe. Also viel mehr damals abgenommen, als ich heute gerne abnehmen möchte. Und konnte essen, was ich wollte, habe nachts nicht mehr gut geschlafen, war dauernd durchgeschwitzt, ganz typische Symptomatik. Und dann haben es die Kollegen auch schon gemerkt und haben gesagt, du bist immer so blass, du wirst immer weniger, du solltest mal zum Röntgen gehen. Und dann bin ich zum Radiologen gegangen und habe dem Radiologen gesagt, ich bin Gerichtsmediziner, ich seziere viel und ich nehme an Gewicht ab und ich habe Nachtschweiß. Und dann hat er ein Röntgenbild gemacht und hat gesagt, brauchst dir keine Sorgen machen, dir fehlt nichts, an der Lunge liegt's nicht. Und das ging dann nochmal 3 Monate so weiter und wurde immer ausgeprägt und immer stärker. Nach 3 Monaten bin ich nochmal zum Röntgen gegangen und dann war es ganz eindeutig. Dann hat es also auch ein Blinder gesehen und dann war klar, ich habe eine Tuberkulose und dann habe ich mir einen Lungenfacharzt gesucht und habe bei dem einen Termin ausgemacht, ohne die Diagnose zu sagen. Und dann bin ich hingegangen und habe dem das erste Bild hingehängt, wo keiner was drauf gesehen hat. Und der hat mich angeschaut, hat das Bild angeschaut und hat sofort draufgedeutet.
Ja, interessant.
Der Wahnsinn. War entsprechend vorgebrieft. Der wusste genau, wonach er suchen muss, wonach er schauen muss, worauf er achten muss, was die Veränderungen sind. Und der hat sofort gesehen und die anderen haben es halt einfach nicht gesehen. Und das ist eben so ein ganz, ja, ganz typischer, das ist halt einfach menschlich. Das ist ganz normal. Die wird uns heute genauso gehen. Wir werden vielleicht in 20 Jahren...
Die haben wir das nicht finden können.
Wird man uns sagen, da ist doch das und das. Habt ihr denn das nicht gesehen? Ja, und dann werden wir sagen, ja, keine Ahnung, wir haben es halt... Wir haben halt geschaut, aber wir haben es nicht gesehen. Wir
ja, als Laie wundert man sich halt immer die ganze Zeit, da wird ständig was Neues herausgefunden, ne, zum Netz. Also es kommt immer wieder was Neues. Das gibt es ja nicht. Da liegt jetzt schon so lange zur Untersuchung bereit. Und trotzdem findet man immer wieder was Neues. Ne? Also, ja, interessant. Ich habe kurz, also in Vorbereitung auf das Gespräch, ein Interview durchgelesen, eben, wo Sie gesagt haben, in Deutschland könnten viel mehr Mordfälle aufgeklärt werden, würde jede Leiche obduziert werden. Also, das ist so ungefähr. Jetzt hängt ein bisschen vom Geld ab. Worauf ich eigentlich hinaus will, also, inwieweit sind Sie involviert bei Auflösung von Kriminalfällen, auch im Anbetracht von diesem Ötzi-Kriminalfall. Ne? Man spricht ja von, er wurde hinterrücks ermordet und so. Ne? Und ich frage mich, wie kann man wirklich aus über so lange Zeit oder mit diesen wenigen Indizien, die man von so einer Mumie hat, wirklich so eindeutige Rückschlüsse ziehen, wie dieser Mensch vor 5000 Jahren umgebracht wurde?
Also das ist ja nun tatsächlich mein echtes Tagesgeschäft, nämlich Fälle, die unklar sind, oder Fälle, von denen man tatsächlich primär schon mal davon ausgehen kann, dass es Tötungsdelikte sind, die zu obduzieren, die Befunde zu erheben und dann die Befunde auch entsprechend zu interpretieren und dann daraus auch zu versuchen, einen Tathergang zu rekonstruieren. Und wenn man sich jetzt den Ötzi anschaut, dann hat man da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Andere Möglichkeiten haben wir nicht mehr, also Blutspuren, Muster, wie man das heute beim rezenten Tötungsdelikt machen würde. Da würde man schauen, wo sind Blutspuren, wie sehen die Blutspuren aus, was haben sie für Formen. Ganz genau, ja, das ist tatsächlich, was wir machen. Diese Blutspurenmusteranalyse habe ich zusammen mit einer Kollegin Anfang der 90er Jahre wieder bei uns in München eingeführt. Also wir waren beide in den USA drüben, haben mehrere Lehrgänge absolviert und uns mit der Materie auseinandergesetzt und haben dann angefangen, in München an jedem Tatort, wo Blutspuren waren, hinzugehen, uns die Blutspuren genau anzuschauen und dann eben versucht, aus diesen Blutspuren Rückschlüsse auf den Tathergang zu ziehen. Und das haben wir über 20 Jahre gemacht und haben das zum Teil sehr, sehr erfolgreich gemacht und viele Sachen damit rekonstruieren können. Nicht alle, aber viele Sachen rekonstruieren können, die wirklich dann auch bemerkenswert gut erklärbar waren und aufgegangen sind. Und das geht natürlich alles beim Ötzi nimmer, das ist schon ganz klar. Aber nichtsdestotrotz kann man ein paar Sachen definitiv und sicher sagen, die man heute auch genauso abprüfen würde. Das Erste, was man prüfen würde, wäre, kann es eine Selbstverletzung sein? Bei Schussverletzungen, egal ob ich jetzt einen Pfeilschuss habe, da ist es mit dem Selbstverletzen ein bisschen schwieriger. Ja, heute haben wir halt Kurzwaffen oder Langwaffen, also Pistole oder Gewehr. Kann das sein, dass der durch das Hantieren sich selber in irgendeiner Weise verletzt hat? Also das kann man hier schon mal ausschließen. Wenn er sich in den Fuß geschossen hätte, dann könnte es vielleicht noch eine Selbstverletzung sein, weil er ungeschickt war. Aber den Schuss da hinten in der Schulter, das geht selbst schlichtweg überhaupt nicht. Das ist einfach gar nicht vorstellbar. So dass man schon von vornherein sagen kann, also selbst gewesen ist es ja offensichtlich nicht. Punkt zwei ist, da führt auch kein Weg dran vorbei, der Schuss kam von hinten. Also möglicherweise abgegeben in einer Situation, wo er sich entweder keiner Gefahr bewusst war, weil er die Gefahr von hinten nicht hat kommen sehen, oder er war sich einer Gefahr bewusst und hat sich von dieser Gefahr wegbewegt und dadurch dem Gefährder den Rücken zugewandt. Wo man sich jetzt Gedanken drüber machen kann, hätte er das gemacht oder hätte er vielleicht die offene Auseinandersetzung gesucht, wäre ja auch eine Möglichkeit, aber er war ja verletzt. Mhm. Er hat eine Verletzung an der Hand gehabt, die ihn sicherlich ganz erheblich beeinträchtigt hat. Und er hat selbst auch keine einwandfrei funktionsfähige Bewaffnung gehabt. Er hat zwar einen Bogen dabei gehabt, aber der Bogen ist nicht funktionstüchtig. Er hat Pfeile dabei gehabt, aber es haben nur zwei eine Spitze. Also auch das wäre zum Beispiel möglich. Das wird man nicht unterscheiden können. Mhm. Ob er sich jetzt keiner Gefahr bewusst war und das sich jemand von hinten genähert hat, ohne dass er das gemerkt hat. Oder ob er gesehen hat, da nähert sich jemand und ich muss schauen, dass ich wegkomme. Und er war jetzt dem mit dem Rücken zugeneigt. Sowas wird man sicherlich nicht unterscheiden können. Aber die anderen Fakten, A, dass es nicht selber gewesen ist, B, dass es von hinten kommt, das ist etwas, das steht aus meiner Sicht ja ganz unumstößlich fest. Und damit muss man eigentlich schon ganz klar davon ausgehen, dass man unter unseren heutigen Vorstellungen hat man damit ein ganz glasklares Tötungsdelikt. Theoretisch könnte man noch sagen, was ja auch schon mal vertreten worden ist, könnte es nicht auch ein Unfall sein? Die These vom Jagdunfall.
Genau, zum Beispiel bei mir ist eingefallen, ja.
Aber die These vom Jagdunfall, finde ich, zieht ja nur dann. Sicherlich hat man damals auch gemeinschaftlich gejagt. Das war damals wahrscheinlich durchaus so wie heute, dass vielleicht der eine oder andere als Treiber fungiert hat und sich andere, wie bei Drückjagden, die man heute macht, auf Wildschweine oder auch zum Teil auf Gams oder Rotwild-Riegeljagden, dass sich die anderen an die Pässe stellen, also da, wo man weiß, dass das Wild gerne entlang zieht und es dann zugetrieben bekommen. Aber er wäre kein verwertbarer Jäger gewesen, weil seine Ausrüstung für eine Jagd nicht verwendbar war. Dazu hätte er eigentlich voll ausgerüstet sein müssen und das war er eben nicht. Und das ist schon etwas, was insbesondere in Verbindung mit der Verletzung, finde ich, sehr, sehr stark für diese Fluchtthese spricht. Das betrifft auch die anderen Informationen, die wir zum Beispiel über die Pollen haben, die Bewegungsebenen, auf denen er sich in den letzten 2-3 Tagen, bevor er gestorben ist, bewegt hat, dass er rauf, runter, rauf ist. Das spricht schon für eine hohe Mobilität und das kann man schon dahingehend interpretieren, dass er jetzt da keinen irgendwie lustigen Jagdausflug gemacht hat, sondern dass er da schon unterwegs war, weil ihm möglicherweise jemand hinterher gewesen ist. Nach einer Auseinandersetzung, für die wir ja wirklich einen guten Beleg haben, weil die Verletzung, die er an der Hand hat, ist eine klassische aktive Abwehrverletzung.
Also für Sie als Rechtsmediziner, ist der Ötzi eine Besonderheit oder rein vom Verfahren her gehen Sie ganz gleich an die Arbeit ran, wie es eben bei jedem anderen Fall, den Sie haben? Oder gibt es eben eine Besonderheit, die wirklich beim Ötzi zu beachten ist, wenn man mit dem Ötzi arbeitet?
Also die Besonderheit ist natürlich, dass er absolut einmalig ist und dass wir ihn natürlich nicht so sezieren würden, wie wir das bei einer normalen, in Anführungszeichen rezenten Leiche machen, wo wir ja ganz andere Möglichkeiten auch ausschöpfen und nutzen müssen, der Beweismittelsicherung, weil da ja auch ein Strafverfahren im Hintergrund steht und man da jemanden sucht, der verantwortlich ist, den man dann vor Gericht stellt und den man eventuell beweisen muss, dass er jetzt der Täter ist. Das ist ja hier alles nicht mehr der Fall. Also da wird man wahrscheinlich keinen mehr finden, den man deswegen jetzt einsperren kann, weil er dem Ötzi den Pfeil hinten reingeschossen hat. Die Wahrscheinlichkeit halte ich zumindest für sehr gering. Und deswegen geht man da natürlich schon anders ran. Also das, was wir bei einer rezenten Leiche tatsächlich jetzt präparieren, sichern würden, genau anschauen, genau darstellen würden, das macht man beim Ötzi eben aus dem Grund nicht mehr, weil da dem Gewebeerhalt natürlich eine viel, viel höhere Bedeutung zukommt. Und man dann sagt, naja, man könnte theoretisch mal überlegen, ob man ihm nicht die Pfeilspitze rausschneidet. Bei einem rezenten Tötungsdelikt wäre das das Erste, was man macht. Da würde man sofort natürlich, auch nach CT-Diagnostik, würde man zuerst reinschneiden, würde genau schauen, welche Gefäße sind verletzt. Und dann würde man diese Pfeilspitze rausmachen. Weil man dann vielleicht daran was finden könnte, was jetzt Rückschlüsse auf den Täter zulässt. Nachdem das beim Ötzi nicht mehr sinnvoll ist, Rückschlüsse auf den Täter finden zu können, geht es darum, dass man hier sagen kann, naja, wir lassen die Pfeilspitze drinnen, wir nehmen sie nicht raus, weil wenn wir in 10 Jahren oder in 20 Jahren nochmal deutlich bessere Möglichkeiten einer Bildgebung haben, dann können wir mit der Pfeilspitze da, wo sie jetzt ist, viel, viel mehr sehen und viel mehr an Informationen gewinnen und anfangen, als wenn wir die jetzt grob rausschneiden. Beim rezenten Fall können wir das nicht machen. Da können wir nicht sagen, die Leiche lassen wir jetzt 20 Jahre liegen und dann schauen wir nochmal mit einer neuen Technik drauf. Sondern da müssen wir schauen, dass wir jetzt Beweismittel erheben, die dann vielleicht helfen, einen Täter zu überführen. Das lässt man nicht 20 Jahre warten. Es gibt die Fälle, Und die haben wir regelmäßig tatsächlich in der Praxis, wo man vor 20 Jahren keinen Täter gefunden hat. Und die dann jetzt im Nachhinein immer wieder untersucht werden und immer wieder angeschaut werden. Und plötzlich findet man dann eine Spur, wo man sagt, ha, da hat man vor 20 Jahren noch nichts anfangen können mit der Spur. Aber heute mit der modernen Technik kann man was anfangen. Dann wird diese Spur untersucht und 20 Jahre später kriegen sie dann einen Hinweis auf den Täter und der wird dann auch tatsächlich verhaftet und verurteilt. Die Fälle haben wir allein in München sicherlich ein, zwei solcher Fälle pro Jahr, wo sogenannte Altfälle aufgearbeitet werden, dann durch moderne technische Untersuchungen, die vor 20 Jahren noch nicht möglich waren, geklärt werden. Dann wird tatsächlich ein Täter ermittelt und der wird dann vor Gericht gestellt und verurteilt. Also ich war schon in mehreren Fällen drinnen als Sachverständiger, wo die Tatzeit vor 20 bis 25 Jahren war.
Wenn man so eine Leiche, gerade so Sie sind spezialisiert bei Mordfällen oder Mordfälle?
Ja, das ist so. Jeder hat also seine eigenen Schwerpunkte. Wir haben ja auch, Rechtsmedizin hat ja ganz viele verschiedene Facetten. Wir machen ja nicht nur Tote, sondern wir schauen auch sehr viel Lebende an. Es überleben ja viel mehr Opfer nach gewalttätigen Übergriffen, als tatsächlich dran sterben. Und das geht genauso über Kindesmisshandlungen, das geht genauso über Sexualdelikten. Das ist forensische Molekulargenetik, das ist forensische Anthropologie, wenn es auf die Untersuchung von Knochen geht. Das ist Identifizierung, wenn es bei Massenkatastrophen oder auch bei Einzelfällen, wo jemand gefunden wird, man weiß nicht genau, wer das ist. Auch da geht man dann anders und spezieller vor und schaut sich da die Leichen unter bestimmten Gesichtspunkten nach bestimmten Kriterien an. Und da spezialisiert sich jeder so ein kleines bisschen nach seinen Neigungen. Und ich habe halt über die letzten Jahrzehnte hin sehr viel Tatorte angeschaut, Tötungsdelikte rekonstruiert, mich mit Schussverletzungen beschäftigt, wissenschaftlich. Halt hauptsächlich tatsächlich Projektilschussverletzungen, wie wir sie heute überwiegend haben, aus Pistolen, Revolvern, Gewehren und weniger Pfeil. Das ist bei uns tatsächlich eine sehr seltene Rarität. Kommt aber vor. Ja.
Herr Peschel, wir haben jetzt sehr lange über Ihre Arbeit geredet. Natürlich für Außenstehende sehr faszinierend. Ich finde, wenn man mit Ihnen redet, man merkt, dass Sie brennen dafür. Aber ich habe von Ihnen ein Interview in der Süddeutschen, glaube ich, gelesen, wo Sie auch davon geredet haben, dass Sie eben in Phuket waren, in Konfliktgebieten waren. Und Sie haben da gesagt, Sie haben da Sachen gesehen, die bekommen Sie Ihr ganzes Leben nicht mehr aus dem Kopf. Deswegen frage ich mich, ja, wieso tut man sich das an? Oder auch, wie schafft man es in so einem Job sozusagen, eben die Begeisterung aufrechtzuerhalten und zu sagen, okay, ich konfrontiere mich mit was, das natürlich nicht immer leicht ist und warum mache ich das immer wieder?
Da muss man, glaube ich, sagen, dass die Medizin in der Hinsicht insgesamt sicherlich ein besonderes Fach ist. Da wird jetzt uns als Gerichtsmedizinern sicherlich immer irgendwo unterstellt, weil wir natürlich häufig Opfer von Verkehrsunfällen, von Tötungsdelikten, von manchmal grausamen Tötungsdelikten und Misshandlungen sehen, dass das, was wir sehen, etwas ist, was ganz schwer nur zu ertragen ist. Das ist auch nicht einfach. Aber das ist in der Medizin fast überall und fast immer so. Wenn Sie Kinderarzt sind und Sie haben Kinder, die an Tumoren sterben, dann ist das etwas, was ganz, ganz, ganz schwierig ist und womit man zurechtkommen muss. Die ganze Onkologie, die ganze Tumormedizin, da sterben viele Menschen dran, obwohl sie sich über Wochen und Monate, vielleicht manchmal Jahre, plagen und mühen als Arzt, um diese Patienten retten zu können. Und danach sterben sie ihnen trotzdem. Und da stehen dann ganze Familien, vielleicht mit kleinen Kindern dahinter, die weinen, weil sie die Mutter oder den Vater verloren haben. Das sind alles Sachen, die sind ganz, ganz schwer zu verkraften. Und da finde ich, ist es für mich manchmal leichter, mit etwas konfrontiert zu werden, wo derjenige, den es betrifft, es in Anführungszeichen und salopp gesagt, schon überstanden hat, der selber nicht mehr daran leidet. Es ist meine Aufgabe, diesen Weg zum Tod und das Leiden transparent und sichtbar zu machen und es zu rekonstruieren. Aber es ist jetzt kein fortbestehendes, quälendes Leiden dieser einzelnen Person mehr. Das ist es, was es dann durchaus auch in manchen Fällen und manchen Situationen etwas leichter macht. Trotzdem sind es natürlich Situationen und Bilder auch, die man nicht vergisst, die man aber auch nicht vergessen sollte. Denn wenn man über solche menschlichen Dinge und über solche tief emotional bewegenden Dinge, glaube ich, vollständig hinwegsehen würde und sich davon vollständig distanzieren würde oder könnte auf lange Sicht, dann könnte man das auch nicht machen, was letztlich ja auch mit meinem Beruf ist, nämlich solche Taten zu rekonstruieren. Wenn ich was rekonstruieren will, muss ich in der Lage sein, mich in einen Täter reinzuversetzen, mich in ein Opfer reinzuversetzen. Warum handelt das Opfer wie? Warum gibt es Opfer, die sich nicht zur Wehr setzen? Warum gibt es welche, die sich doch zur Wehr setzen? Was spricht dafür, dass sich ein Opfer gewehrt hat? Was spricht dafür, dass es sich nicht gewehrt hat? Und so weiter. Diese ganzen feinen Mosaiksteinchen einer Rekonstruktion, da muss man schon versuchen, die Emotionalität aus einer Täter-Opfer-Konstellation irgendwo erfassen zu können. Wenn man das nicht mehr könnte, könnte man diese Arbeit nicht machen. Es ist also schon irgendwo so eine gewisse Gratwanderung, weil auf der anderen Seite darf ich nicht emotional beteiligt sein, sonst kann ich keine objektive Befunderhebung mehr machen. Wenn ich da stehe und bin völlig erschrocken und fassungslos und sage, um Gottes Willen, was ist denn diesen Menschen passiert, dann bin ich so gefangen und befangen in meiner Emotion, dass ich keine saubere, ordentliche Befunddokumentation machen kann. Das trifft aber den Chirurgen ganz genauso. Wenn der sich überlegt, wenn ich jetzt einen falschen Schnitt mache, dann stirbt hier ein Vater von 4 Kindern, dann konnte er nicht mehr operieren. Der muss sich in der Situation auch distanzieren können. Also wir, glaube ich, brauchen in der Medizin alle die Fähigkeit, dass wir uns zur richtigen Zeit zurücknehmen und auch ein Schicksal, ein Bild auf uns wirken lassen können und es eben auch nicht vergessen. Sonst würden wir auch nichts dazulernen und keine Erfahrung sammeln. Dass man aber auf der anderen Seite auch zur rechten Zeit in der Lage ist, die Emotionen jetzt zurückzunehmen und zurückzustellen, und auch in schwierigen Situationen eine objektive Befunderhebung machen zu können.
Das heißt, man verliert nicht den Glauben an die Menschheit, wenn man die ganzen Todesopfer und Mordopfer sieht, oder?
Das, glaube ich, sollte man nicht. Das sollte man wirklich nicht. Manchmal habe ich gerade jetzt in unserer momentanen Zeit eher den Eindruck, man verliert den Glauben an die Menschheit, wenn man die Nachrichten einstellt. Da bin ich eher dran, den Glauben an die Menschheit zu verlieren, als wenn ich meine Arbeit mache.
Wenn Sie nach Hause kommen oder so, wenn Ihre Frau fragt, wie war es bei der Arbeit, dann erzählen Sie jetzt nicht über die... Also was erzählt man da eigentlich? Weil, wie war es bei der Arbeit? Redet man da über die...
Ja, natürlich. Also ich erzähle keine, das darf ich auch nicht, ich darf keine persönlichen Details nennen und erzählen, aber ich erzähle so sehr wohl die Fälle, wenn es heute was Interessantes oder was nicht so Interessantes oder was Alltägliches oder was Ungewöhnliches gegeben hat, dann werde ich sehr wohl gefragt. Das kann man auch nicht, da spricht auch nichts dagegen. Wenn man das nicht machen würde, würde man dem jegliche Normalität nehmen. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 17 Jahre alt, die war auch mal 2 Jahre alt und 3 und 4 und 5 und dann fragt die natürlich, was macht der Papa? Ja? Und wenn man dann sagt, das darfst du nicht wissen, wenn du das jetzt wüsstest, dann würde es dich traumatisieren, ja? Dann machen sie ein Riesengespenst drumherum und dann muss man am Kind halt sagen, der Papa untersucht Tote und schaut nach, woran die gestorben sind. Und dann ist es für das Kind ganz normal. Das, was dann nicht normal ist, ist, dass das Kind als Kind vom Leichenflederer beschimpft wird. Das ist dann schwierig. Ja? Dann muss man dem Kind genauer erklären, was man da macht. Ja? Und dann kann das Kind das auch akzeptieren. Ja? Und dann fragt das Kind, wenn es dann einmal ein bisschen größer ist, was war heute im Sektionssaal los?
Aber geht man dann zum Beispiel auch in den Kindergarten oder in die Schule präsentiert? Also bring den Papi mit in die Schule oder so und der erzählt man das? Oder?
Nein, also ich bin nicht als Giraffe in der Schule rumgereicht worden. Das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Aber es haben mich zum Beispiel mehrere Schulkolleginnen meiner Tochter angesprochen, weil sie interessiert waren, weil sie neugierig waren, weil sie was hören und erfahren wollten und haben auch nachgefragt. Und ich habe auch einigen Praktika vermittelt, jetzt nicht bei uns in der Gerichtsmedizin, da geht es nicht, aber bei Pathologen, wo ja auch Obduktionen durchgeführt werden, Leichenrekonstruktionen durchgeführt werden und so weiter. Und da waren etliche dabei, die dann zum Teil dann auch tatsächlich in die Medizin gegangen sind, weil sie das so interessiert und fasziniert hat.
Herr Peschel, macht die Arbeit mit Toten demütiger eigentlich? Genießt man das Leben selber mehr?
Ich glaube schon. Ich kann es jetzt natürlich nicht so vergleichen. Ich glaube, wenn Sie auf einer Station sind, wo Ihnen täglich die Leute wegsterben, wird man sicherlich auch in gewisser Weise demütig werden, wenn man am Abend noch nach Hause fahren darf. Aber man sollte sich das oft schon sehr wohl bewusst machen, dass das Leben, das man hat, und solange man gesund ist, man es auch entsprechend genießen kann, dass das nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, über die man sich keine Gedanken machen sollte, sondern dass das sich sehr, sehr schnell ändern kann, dass es ganz schnell vorbei sein kann, aus unterschiedlichsten Gründen, sei es Krankheit, sei es Unfall, sei es ein Delikt. Die Wahrscheinlichkeit eines Deliktes ist gegenüber Krankheit und Unfall bei uns ja minimal, aber auch das andere gibt es eben. Und ich finde, das macht schon ein bisschen demütig und lässt einem vielleicht manchmal so manche Sache auch etwas bewusster wahrnehmen, weil man weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, was man da gerade erlebt und dass es auch, dass man dafür dankbar sein muss. Ja.
Vielleicht abschließend und auch um wieder den Punkt zum Ötzi zurückzuspannen, es gibt viele Kritiker, die eben sagen, die Musealisierung von Leichen ist nicht okay, wie es beim Ötzi der Fall ist, wie es aber auch bei den Körperwelten, die jeder kennt, der Fall ist. Wie würden Sie das ethisch beurteilen oder auch wissenschaftlich?
Also da muss man sicherlich zwei Dinge unterscheiden. Einmal das Wissenschaftliche, das ja völlig ohne eine Ausstellung auskommen würde. Ja, da könnten Sie ihn in einer Truhe machen, zusperren und dann wäre das Ganze sicherlich aus meiner Sicht ethisch. Also da hätte ich zumindest keinerlei Idee, was jetzt daran ethisch zweifelhaft wäre, denn es gibt aus meiner Sicht kein ethisches Erfordernis, einen Körper zwingend der Verwesung preisgeben zu müssen. Das kann ich zumindest nicht erkennen. Also einen Körper, der wissenschaftlich von Interesse ist, zu erhalten, um ihn wissenschaftlich untersuchen zu können, das halte ich von vornherein eigentlich für absolut legitim, weil dieses Wissen uns ja wieder als Grundlage dafür dient, viele Dinge besser verstehen zu können. Und deswegen ist dieser Wissenserwerb aus meiner Sicht absolut legitim. Was man jetzt sagen könnte, ist es ethisch bedenklich, einen Körper in einer solchen musealen Situation auszustellen. Und da muss man, glaube ich, auch jetzt zwei Dinge unterscheiden. Gerade der Vergleich mit den Körperwelten. Die Präparationstechnik, die wir bei den Körperwelten sehen, die ist ja phänomenal gut und ist wirklich exzellent. Und das, was man da auch sehen und auch auf der breiten Ebene an Wissen vermitteln kann, dass Menschen mal sehen, wie groß ist eigentlich eine Leber, wie sehe ich den Unterschied zwischen einer gesunden und kranken Leber oder Lunge, das kann alles etwas sein, was das eigene Selbst- und Körperbewusstsein durchaus entsprechend schulen und modifizieren kann und deswegen sinnvoll sein kann. Wenn ich daraus einen Kommerz mache, dann halte ich es für ethisch problematisch. Und ich halte es auch für ethisch problematisch, wenn man zum Beispiel jetzt dazu Leichen verwenden würde, von denen man definitiv weiß, dass die nicht freiwillig in Anführungszeichen in diese Situation gekommen sind. Körperwelten haben ja mittlerweile genügend Organspender, die genau wissen, in welcher Art und Form der Präsentation sie vielleicht später irgendwann mal erscheinen werden. Dann ist das aus meiner Sicht auch vollkommen in Ordnung. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, den Ötzi hat man aber auch nicht gefragt. Das ging aber eben auch nicht. Ja? Und da gehe ich jetzt einfach davon aus, muss ich wirklich sagen, ich meine, ich weiß, wie sich ein Körper verändert, nachdem er tot ist. Und das sind so drastische Vorgänge. Also Fäulnis und Verwesung ist wirklich ein extrem drastischer Vorgang, dem man dann anheimfällt. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten es gerne ästhetischer und wollen mal kremiert werden, das ist nicht weniger drastisch. Eine Stunde bei 1200 Grad ist auch ziemlich krass. Ja. wenn man sich das vorstellt, dann muss ich sagen, fehlt es mir an einem Verständnis, dass man hier etwas monieren kann oder als ethisch bedenklich bezeichnen kann, was in einer Art und Weise abläuft, wie es gerade hier der Fall ist. Denn hier im Museum ist ja nun die Ausstellung des Ötzi alles andere als effektheischend, möglichst aufgeplustert oder spektakulär oder sonst irgendwas, sondern ich finde, es ist eine sehr bescheidene, sehr zurückhaltende Darstellung, die den Menschen die Möglichkeit gibt, tatsächlich den originalen Ötzi zu sehen, die aber so was Plakatives, Aufgeblasenes ja vollkommen vermeidet, dadurch, dass man ja nur, dass immer nur eine Person einen kleinen Blick wie fast durch ein Schlüsselloch in diese Kühlzelle hat. Und hier im Grunde genommen ein so intensiver wissenschaftlicher Rahmen außenrum geschaffen wird, dass da gar nichts Effektheischerisches dran ist. Und da muss ich sagen, das finde ich im Gegenteil sogar fast schon ethisch geboten, weil ich finde, dass es wichtig ist, Menschen zu vermitteln, wo kommen wir her? Denn nur wenn wir etwas darüber lernen, wo wir entwicklungsgeschichtlich herkommen, können wir auch eine halbwegs tragfähige Vorstellung davon entwickeln, wo wir entwicklungsgeschichtlich mal hingehen.
Sie machen auch regelmäßig Kühlzellentouren. Also da geht man dann mit Ihnen in die Kühlzelle oder wie, und wann, also einfach nur, wie funktioniert das und wann findet die nächste statt?
Das ist immer, wir hatten es jetzt im Juni, Ende Juni war es dieses Mal. Das ist ein Angebot vom Museum, damit die Leute auch mal sehen, was steckt eigentlich dahinter. Denn das, was die sehen, ist ja eigentlich nur dieses Halbrund wie ein Amphitheater, wo man dann durch das kleine Schlüsselloch zum Ötzi reinschauen kann. Aber das ganze Backup, was dahinter steckt an Technik, das sieht man ja von vorne überhaupt nicht. Und man geht dann nicht in die Kühlzelle hinein. Das wäre auch ganz schlecht und das wäre konservatorisch. Ja, das ist eine absolute Katastrophe, wenn da also plötzlich jeder durch diese Kühlzelle durchschlürfen.
Dann hätten wir den kritischen Moment.
Dann hätten wir den. Das wäre der Moment, wo ich dann Schweißausbrüche bekomme, ja, wenn dann der jeder den Ötzi-Tisch umrunden könnte.
Und die Hand gibt vielleicht.
Genau, und mal irgendwie hinklopft oder sowas. Das wäre also, das wäre gerade dann, das wäre dann konservatorisch extrem problematisch. Und da muss ich dann auch sagen, das wäre auch ethisch extrem problematisch. Deswegen machen wir das nicht, sondern das ist also eine Führung in den Bereich sozusagen hinter den Vorhang, wo man einen Einblick kriegt in die Technik, die dazu da ist, um den Ötzi so zu konservieren. Aber man geht nicht in die Kühlzelle selber hinein. Die wird hochgereinigt, die ist nicht komplett steril logischerweise, aber sie ist extrem gut gereinigt, wird regelmäßig gereinigt, wird regelmäßig auf bakterielle Kontamination überprüft und getestet. Und das ist eine Situation, wo man dann nicht irgendwelche Pulks von Leuten durchschleifen kann. Also das ist, klingt jetzt vielleicht, Kühlzellenführung klingt vielleicht jetzt ein bisschen spektakulärer, als es ist. Es ist keine Führung in die Kühlzelle, sondern es ist eine Führung so hinten, außen rum, um die Kühlzelle, um mal den ganzen technischen
Aufbau. Wann findet er die nächste statt?
Ich weiß es gar nicht auswendig, okay. Aber soweit ich es jetzt in Erinnerung habe, war es ein oder zweimal im Jahr. Einmal hat man es jetzt im Juni und ich weiß jetzt gar nicht, ob noch eine zweite Runde geplant ist.
Mhm. Ja, Herr Dr. Peschel, vielen Dank für die Zeit, fürs Gespräch. Vielen Dank.
Wir waren ein bisschen zu lang, glaube ich.
Das war sehr interessant,
noch spannend. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde fühlen.
Locker. Vielleicht gibt es ein Sequel oder so. Und ja, gute Heimreise. Ne?
Also, vielen herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Ich glaube.
David, wir waren unterwegs die Woche eben.
Du warst Leier gerne, ja, eben, war hier eben, und her, vor und zurück.
Super, super. Also ich muss sagen, die 10. Folge eben macht...
Gib etwas her.
Gib etwas her. Gute Jubiläumsfolge. Selbstlob stinkt, da ist es so. Du, Veranstaltungstipps. Dass wir wieder einmal was haben, was wir in jeder Folge haben.
Ja, nachdem wir im Sommer zu sein praktisch, nicht? Betriebsausflug a go-go, a la grande, gibt's jetzt die Highlights vom Sommer und da haben ja eigentlich zwei, die man sich fett im Kalender anstreichen kann, vor allem die erste Aktion am 27. Juli, Freitag, 27. Juli, findet eine Mondfinsternis statt. Eine Mondfinsternis, das erinnern sich vielleicht einige, 2015 hat es auch eine gegeben, allerdings um 2 in der Früh, da färbt sich der Vollmond rot, so richtig der Blutmond, wer da genannt hat, mit Blut natürlich absolut nichts zu tun. Aber es sah sehr, sehr spannend aus. Und zudem ist es immer zu einer christlicher Zeit. In dem Sinne, also Freitag um neun losgehen, dass der verdunkelt rote Vollmond aufgeht und bis circa Mitternacht auch verdunkelt zu sehen sein wird. Im Planetarium gibt es dort Special-Vorführungen zum Thema Mondfinsternis, wo wir unter anderem mal lernen, dass sich der Christoph Kolumbus sein Leben mit einer Mondfinsternis gerettet hat. Und die Sternwarte Max Mallier wird dann auch geöffnet sein für alle Besucher, kostenlos und ohne Voranmeldung, einfach reinkommen. Besonders spannend übrigens ist der Umstand, dass der Vollmond genau an dem Monat hinterm Latemar aufgehen wird. Das heißt, man hat dann eine schöne Szenerie, einen roten Mond, der hinterm Latemar aufgeht. Darunter werden wir noch den roten Planeten Mars auch noch sehen. Also was will man eigentlich noch mehr? Also fett einstreichen, 27. Juli, Freitag. Und dann Samstag, 11. August, da gibt es natürlich die Sternschnuppennacht wieder im Planetarium und auch in der Sternwarte. Die Lorenzi-Nacht, genau. Werden wir jetzt schon ankündigen, aber das wird es dann auch noch sicher irgendwo anders in den Zeitungen.
Manche von uns werden sie halt in Bozen bei einem guten Glas Wein verbringen, aber sicher.
Dann sieht man noch doppelt so viele Sterne dann noch.
Eben. Hat was.
Ja, man kriegt mehr für sein Geld.
Genau, man kriegt mehr für sein Geld.
Marco, wie bei dir? Hast du etwas für den Sommer?
Ich habe für den Sommer das Europäische Forum Alpbach ausgesucht und wer das Europäische Forum Alpbach nicht kennt, ich war schon mehrfach draußen als Stipendiat vom CASA, vom Club Alpbach Südtirol-Adriatica. Und zwar ist in Alpbach, ist ein kleines Bergdorf, eben im Alpbachtal, und da kommen jedes Jahr Studenten aus der ganzen Welt, Forscher, Wissenschaftler, Politiker, wirklich Big Names, und die tauschen sich über ein Thema aus, und dieses Jahr ist das Thema Diversität und Resilienz. Und eben was Tolle an Alpbach ist, eben oft man redet von dem Spirit of Alpbach, ist, dass das wirklich in das Mini-Bergdorf tausende Leute kommen über den Sommer und sich dort in total informellen Räumen über Sachen austauschen. Man trifft eben Studenten aus ganz Europa. Gleichzeitig kann man sich wirklich mit den Big Names zufällig vielleicht beim Ausgehen auf ein Bier, weil es gibt halt zwei Dorfbaren, austauschen. Es werden auch von den Clubs.
Ich ohne mehr wegen Gummer, entschuldige, wenn ich das
es ist ja so, von den verschiedenen Clubs werden ganz viele Sachen gemacht, neben den offiziellen Events, Kamingespräche, also wirklich, dass man sich mit jemandem trifft und ganz in informellen Räumen sich mit dem austauscht. Also total toll. Und eben beim offiziellen Programm gibt's immer eine Woche Seminarwoche, wo hauptsächlich im Seminar angeboten werden und dort eher Studenten sein. Und danach gibt's Gespräche, das sind Gesundheitsgespräche, Technologiegespräche, politische Gespräche, Rechtsgespräche, Wirtschaftsgespräche, es gab Architekturgespräche, noch Kunst und Kultur, Finanzmarktgespräche. Also werden ganz, ganz viele Themen bearbeitet von Experten, und deswegen wirklich allem total spannende Zeit und tolle Woche. Und die finden heuer vom 15. bis 31. August statt, eben in Alpbach. Und wenn man natürlich die ganzen 2 Wochen dort sein will, dann kostet das was. Also eben,
ist nicht gratis.
Es ist nicht gratis, aber es gibt einem extrem viel zu essen, weil am Abend sind meistens oft noch irgendwelche Empfänge, die von Sponsoren organisiert werden, wo noch meistens ein tolles Buffet ist, oder man kann auf Nacht eben in der Dorfkneipe noch einmal gut richtig was essen gehen, weil es ist auch Alpbach, dass man eben danach nach den Tagen im Konferenzraum wirklich noch ausgeht zusammen und feiert, und das gehört halt ein bisschen
dazu. Manche, die will Linz mal haben.
Wer weiß, vielleicht können wir mal mit dem Club Alpbach Südtirol reden, dass wir ein Wiesenpicknick machen, weil der Club Alpbach Südtirol macht Wiesenpicknicks, wo er wieder junge Forscher einladet, ihre Arbeit fortstellen. Ich war übrigens schon draußen vor 2 Jahren und habe über den Konvent geredet, aber vielleicht nehmen sie es ja mal zu zweit. Aber nein, grundsätzlich eine tolle Sache, und Es findet da jedes Jahr der Tiroltag statt. Und da, wie es der Name schon sagt, geht es um Tirol, um die Europaregion. Und der ist gratis, da kann jeder kommen, kann mal hinschauen, kann sich ein Bild machen von Alpbach. Und ich lade wirklich jeden ein, weil es ist einfach echt eine tolle Geschichte. Wie gesagt, für einen jungen Menschen sich einmal für Alpbach zu bewerben und da mitzumachen, weil, wieso sage ich bewerben, weil der Club einfach Südtirol vergibt Stipendien an Südtiroler, die...
Ah, nein, ist der gratis.
Ja, wenn man sich bewirbt und das Glück hat, genommen zu werden, eben der vergibt im Wert von, ich glaube, 1200, 1300 Euro Aufenthaltsstipendien sozusagen. Und da ist jetzt ja die Ausschreibung. Für heuer ist sie natürlich fertig, aber für nächstes Jahr ist sie vielleicht wieder. Er wird sicher wieder gemacht. Und eben, wie gesagt, als junger Mensch, der sich für Wissenschaft und Politik und andere Themen interessiert, ist wirklich eine extrem coole Erfahrung. Und wie gesagt, das Feiern kommt wirklich nicht zu kurz. Ich war in meinem ersten Jahr, ich glaube, um 3 in der Früh heimgegangen und um 7 wieder dann im Seminar angeguckt zu werden.
Ja, dann sind wir fertig, Marc, oder? Lassen wir sie in Urlaub starten. Ganz in Urlaub starten lassen wir eigentlich noch nicht, weil eine Sache kommt traditionsgemäß dazu, nämlich der logische Druckschluss der Woche.
Ich wollte gerade sagen, in der Jubiläumsfolge kein Druckschluss.
Kann das halt nicht fallen.
Genau.
Und demmal habe ich ausgesucht die sogenannte Gambler Fallacy oder die Monte Carlo Fallacy. Auf Deutsch übersetzt könnte man das nennen als den Spielerfehlschluss oder den Spielerdruckschluss. Das ist das klassische Phänomen, wenn man glaubt, man bei zufälligen Ereignissen, dass danach, wenn die lang genug kämen, dass danach irgendwann das andere erwartete Ereignis kommt. Das kennt jeder, wenn man zum Beispiel zwei Würfel hat, nicht? Und man würfelt hin und her, dann sagt man, jetzt muss ja bald irgendwann die 2 Einser kommen oder die 2 Sechser oder wie auch immer. Nicht? Also jetzt habe ich so lange gewürfelt, jetzt muss es irgendwann sein. Und man vergisst da ein bisschen dahinter, dass jeder einzelne Wurf völlig unabhängig ist von dem der vorhergehenden. Anders klassisches Beispiel ist im Roulette. Nicht? Es kann ja nicht sein, dass jetzt 20 Mal hintereinander Rot kommen ist. Jetzt muss ja endlich mal schwarz kommen. Aber nein, eben nicht. Es kann auch 21 oder sogar 30 Mal oder sogar 40 Mal hintereinander theoretisch Rot kommen. Deswegen, das ist eben, das beobachtet man bei den Spielern, gerade in den Casinos, deswegen heißt es auch die Monte Carlo Fallacy. Und das ist eben bei zufälligen Ereignissen eine dahinterliegende Struktur erkennen zu glauben, obwohl da keine ist. Also das ist völlig unabhängig. Und das sollte man sich bewusst sein, wenn man jetzt also im Sommer irgendwo Roulette spielen geht.
Hey, werden wir vielleicht nicht. Danke, David. Es war mir eine Freude und Ehre, die 10 Folgen mit dir zu machen. Es war wirklich ein Spaß. Und obwohl ich oft mal fast vermisse, dass wir jetzt selten noch so ein Bier trinken gehen, off the record, aber trotzdem genieße ich es extrem mit dir. Und wie gesagt, wir gehen jetzt in die wohlverdiente Sommerpause.
Nicht nur mir, auch die Tonstube.
Ich wollte gerade sagen, eben, lieber Simon, lieber Martin, mir danken eigentlich auch für die Unterstützung bei den 10 Folgen. Ich glaube, diese Schaffenspause, eben, die brauchen wir. Der David und ich, wir werden uns jetzt auch zusammensetzen, vielleicht noch ein bisschen über das Konzept überdenken. Gleichzeitig müssen wir auch sagen, bis jetzt ist das alles komplett ehrenamtlich gegangen. Sprich, natürlich der David und die haben nichts verdient, aber der Martin und der Simon haben das komplett ehrenamtlich gemacht. Und wir müssen schauen, ob das überhaupt so weiter tragbar ist, wie das Konzept weiter zu arbeiten ist. Deswegen, wenn ihr auch Feedbacks habt an uns oder Ideen oder wie man...
Oder Geld.
Nein, aber wirklich, wir freuen uns vor allem auch über euer Feedback und Ideen. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr es uns schreibt, privat auf die Socials, wenn es in Sex sprecht, in Zoom. Wir freuen uns einfach für jedes Feedback, weil es Spaß macht. Wir machen das, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Ich glaube, das können wir so sagen.
Ganz genau.
Und eben. Aber es ist, glaube ich, gut, jetzt nach 10 Folgen die Pause zu machen und dann im Herbst sozusagen zu überlegen, wie das Ganze dann weitergeht. Und ich möchte mich an der Stelle halt nicht nur bei der Lisa und beim Oliver Peschel bedanken, sondern eigentlich bei allen Gästen, die mitgewirkt haben, die bei uns waren, die natürlich das Ganze extrem spannender gemacht haben und auch mit denen teilweise Freundschaften vertieft oder wie gesagt, es war einfach nett, die alle wieder mal zu sehen und so. Deswegen, es war schön. Und ja, das waren meine Abschlussworte. David, magst du noch irgendetwas ergänzen?
Das Musketier der Minderheiten und der Luke Skywalker vom Planetarium sagen Danke und vielen Dank.
over and out. Hops ist fein. Das ist echt gut.
Ich gleich.
Selbstlob stinkt, da ist es auch.